Sie hören den Podcast für nicht entscheidbare Fragen der Akademie für Potenzialentfaltung und der Akademie für salutogene Beziehungsgestaltung mit dem Vorstand Dr. Klaus-Dieter Dohne und Robert Wegner. Beide beleuchten in unterhaltsamer, aber auch tiefgründiger Art Phänomene der Potenzialentfaltung in sozialen Systemen wie Arbeit, Familie, Freundschaften, Beziehungen und Gemeinschaften jeder Art. Die sogenannten nicht entscheidbaren Fragen, also zum Beispiel, wie lebe ich eigentlich ein Leben richtig, machen uns Menschen das Leben oft sehr schwer, weil es für sie keine eindeutig richtige Antwort gibt. Es gibt dafür kein Maß oder Kriterium, welches uns beim Einigen und Bewerten helfen könnte, was nun richtig oder falsch ist. Das bringt natürlich jede Menge Energie, Dynamik und auch sozialen Zündstoff in unsere Beziehungen und Gemeinschaften. Aber hören Sie einfach selbst.
Ja, lieber Robert, willkommen zu unserem Podcast kurz vor Weihnachten. Ich hoffe, du bist soweit schon ganz entspannt und hast alle Arbeitsaufträge und Geschenke schon besorgt, damit es in deinem familiären und privaten Umkreis keinen Ärger gibt, wenn du dann mit leeren Händen dastehst.
Schön, dass du es ansprichst. Tatsächlich stelle ich mir eigentlich so jedes Jahr die Frage, wie gelingt es eigentlich, Weihnachten wirklich zum Fest der Besinnung zu machen, weil ich gefühlt vor Weihnachten immer immens viel Stress habe und auf jeden Fall diese Vorweihnachtszeit für mich nicht entspannt ist, sondern eher so die Frage, wie kriege ich noch die beruflichen Themen kurz geklärt, bevor es dann in den Weihnachtsurlaub geht, wie kriege ich die ganzen Geschenke organisiert, was schenke ich eigentlich den einzelnen Leuten? Und ich nehme mir jedes Jahr vor, im Sommer eigentlich schon die Weihnachtsgeschenke zu besorgen und jedes Jahr lasse ich es aber sein. Also ich glaube, vor Weihnachten oder mit Weihnachten wird es sich entspannen, aber aktuell ist gerade noch ein bisschen Aktivität notwendig.
Okay, gut, dann nochmals dann besonderen Dank an dich, dass du dir jetzt noch Zeit genommen hast, eine Podcastaufnahme zu machen.
Sehr gern, das ist ja für mich auch Teil der Entspannung. Also hier komme ich ja auch immer gut zur Ruhe und dementsprechend ist das, glaube ich, auf jeden Fall förderlich für alle anderen Aufgaben, die noch anstehen.
Das heißt, ein Gespräch mit einem Seelen- bzw. Geistesverwandten könnte auch zur Besinnung beitragen.
Absolut. Also das ist ja auch immer das Spannende. Ich weiß gar nicht, wo ich das letztens hatte. Ah doch, ich habe ein Webinar gehalten zum Thema gesund leben, gesund arbeiten. Und da waren auch so vorgefertigte PowerPoint-Folien, die ich übernommen habe, wo dann Stressoren und Ressourcen aufgezeigt waren. Und bei Stressoren stand dort ganz klar, ne, Arbeit, Führungskultur und so weiter und so fort. Und bei Ressourcen stand halt unter anderem auch Familie, wo ich mir dachte, gerade jetzt zur Weihnachtszeit ist Familie ja nicht immer nur eine Ressource, sondern kann ja auch ein großer Stressor sein. Und ich glaube, es wird ja nirgendwo so häufig in der Familie gestritten wie zu Weihnachten. Das ist, glaube ich, eine Statistik, die es gibt, dass gerade jetzt diese besinnliche Weihnachtszeit eigentlich immer zu Konflikten im Familienumfeld führt. Und das fand ich da gerade beim Thema gesund leben, gesund arbeiten nochmal spannend und habe dann auch die PowerPoint-Folie ergänzt um den Zusatz. Es ist natürlich immer eine Frage der Situation und des Kontexts und auch Arbeit kann natürlich eine Ressource sein und auch Familie kann Stressor sein, so wie alles andere auch. Aber das fand ich auf jeden Fall sehr spannend dort bei der Auseinandersetzung mit dem Thema.
Also bei mir ist grundsätzlich Arbeit die Ressource, weil nirgends bin ich so für mich in meiner Routine und Sicherheit, wo ich das Spiel eher bestimmen kann als wir innerhalb der Familie. Also von daher ist für mich Arbeit immer ein größtmögliches Maß an zur Ruhe kommen, zu mir, zur Besinnung und zur Fokussierung.
Je nachdem, wie ich jetzt dort dein ausgesprochenen Satz verstehen möchte, klingt es fast so, als würdest du sagen, wenn ich auf Arbeit bin, geht es mir gut und in allen anderen Kontexten, wo ich unterwegs bin, ist es eigentlich nur Stress. Das wäre jetzt so die sehr pointierte Lesart.
Gut, ich unterstütze das jetzt mal. Ja, so könnte man das für mich formulieren. Aber ich bin natürlich drauf gekommen, weil mir natürlich auch die Zahlen eingefallen sind. Du hast von den Statistiken gesprochen. Ich kenne das noch sehr gut, weil ich war da ja ganz früher zu Beginn meines Berufslebens ja auch aktiv. Nirgends wie jetzt um die Weihnachtsfeiertage oder auf Weihnachten werden so viele soziale Hilfs- und Notdienste aktiviert von Familien oder von Menschen wie in dieser Zeit. Also von daher stimmt das natürlich. Also die Aufnahme in Frauenhäusern ist so hoch wie nie in dieser Zeit und so weiter. Anruf von sozialpsychiatrischen Diensten etc., Anruf von Polizei, häusliche Übergriffe und Gewalt. Also das geht dann natürlich schon über das übliche über übliche Streiten hinaus, dass du das falsche Mitbringsel hast oder mir nichts geschenkt hast, sondern da geht es dann schon anders zur Sache. Und damit wollte ich jetzt pointiert natürlich nur noch mal sagen, dass zu viel Nähe auch nicht gut sein kann.
Ja, das erinnert mich an die Machetengeschichte. Ich weiß nicht, ob wir die jetzt so oder ob du die zur besinnlichen Weihnachtszeit erzählen möchtest oder ob wir das nur kurz anteasern, aber das war für mich ja im Rahmen der einen Weiterbildung ein sehr prägnantes Beispiel, gerade für das Thema Nähe und Distanz und Regulationsversuche. Wir haben ja vorhin gerade gesagt, das Thema Übergänge wollen wir so ein bisschen anschauen. Ich weiß nicht, passt die Machetengeschichte dazu oder sagst du, nee, wir sprechen heute lieber über was anderes?
Ja, interessanterweise, ich habe ja da ein Video aus meiner früheren forensischen Arbeit gezeigt, wo es um eine Familie ging, die mehrere Kinder haben, unter anderem der Jüngste war ein Sohn, ein Junge, und der war der Patient in einer forensischen Maßregelvollzugseinrichtung, und das würde da schon zugehören, könnte aber die Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht ein bisschen überfordern, aber interessanterweise, weil du es ansprichst, ich kriege immer wieder nochmal irgendwie Feedbacks von Menschen oder die ich irgendwo sehe oder wiedersehe nach vielen Jahren, weil ich habe dieses Video oft gezeigt, früher in meinen Workshops und Weiterbildung, denen ist diese Geschichte immer noch im Hinterkopf und die sprechen mich immer wieder darauf an, dass das für sie so ein absoluter Augenöffner gewesen ist, um auf Ausgleichsregulation zu gucken und wie kann man Lebensphasen abschließen und kommt in etwas Neues, wenn die Zeit vorbei ist, aber man selbst aktiv nicht die Entscheidung fällt oder fällen kann, dass man sich auf was Neues einlässt. Dann kommen ja bekanntermaßen Störungen und Symptome oder Probleme und dann sorgen andere dafür, dass es in eine andere Lebensphase geht. Und bei diesem jungen Mann, der dann aufgrund der hohen Verdichtung an Emotionalität, wenn ich es mal so ganz allgemein umschreibe, in seiner Herkunftsfamilie die zweite, also das zweite Kind, Schwester, ein Mädchen, mit einer Machete lebensgefährlich attackiert hat und dann der Staat nicht mehr umhin konnte und den Sohn aus dieser Familie zu nehmen und eben dann in der Maßregelvollzugseinrichtung unterzubringen. Und von daher war er sozusagen befreit in dem Falle von der Mutter, die ein ganz enge Beziehung zu ihm aufgebaut hatte. Auch räumlich, nicht nur emotional. Und hatte von daher die Möglichkeit, jetzt vielleicht nochmal zu gucken, wie geht das ohne intensiven Beziehung und Kontakt zu meiner Mutter in meinem Leben weiter.
Das heißt, ich höre raus, so die Empfehlung auch, unabhängig davon, ob Weihnachten oder zu anderer Zeit, einfach gut auf die eigenen Bedürfnisse zu schauen und zu gucken, was kann ich selber tun, um mein Bedürfnis nach Nähe und Intimität auf der einen Seite, Zugehörigkeit und Autonomie und Selbstbestimmtheit auf der anderen Seite gut zu regulieren, damit es zu solchen drastischen Entwicklungen nicht kommen muss.
Absolut. Also halt je bewusster ich vielleicht darauf achte, auf die Bedürfnisse auf der einen Seite wie auf der anderen Seite, also die eigenen autonomen Bedürfnisse, ganz mal für sich zu sein und dann aber auch dieses Gefühl von Zugehörigkeit und Anerkennung, was du ja vielleicht auch ausdrücken wirst jetzt im Kreise deiner Familie, wenn du ihnen Aufmerksamkeiten überreichst in Form von schönen, nett verpackten Geschenken. Das ist ja auch eine Botschaft und ein Signal, wo wir ja auch Zugehörigkeit und Bindung letztendlich auch herstellen und aktivieren und Verbundenheit. Und je mehr man das sozusagen abgibt in die Unterwelt oder in die Schattenwelt, wo wir dann weniger Einfluss drauf haben, in dieses unwillkürliche System, was wir ja auch haben, dann übernimmt das irgendwann die Regulation und die Steuerung. Und dann kann es ja eben zu diesen Impulsdurchbrüchen kommen, die dann weniger brisant, aber auch sehr, wie in meinem Fallbeispiel geschildert, etwas brisanter werden können. Und aber dazu sollte man natürlich auch wissen, was die eigentlichen Bedürfnisse sind, auf der einen Seite wie auf der anderen Seite.
Ja.
Und was ist ein gutes Maß, Robert? Ne?
Es ist wieder so die Vorlage aus meiner Sicht zu sagen, da gibt es keine richtige und keine falsche Antwort drauf. Also es ist, glaube ich, dann ja ein kontinuierlicher Austarierungsprozess. Das ist zumindest auch so meine Erfahrung. Und manchmal hilft ja auch ein gezieltes über die Stränge schlagen, wo mir jetzt wieder die Geschichte mit der Wortherkunft Amok in den Raum kommt oder in den Kopf kommt. Aber wir haben ja gesagt, wir machen es heute nicht so dramatisch. Hast du denn Übergangsrituale? Ich meine, wir nähern uns dem Jahresende. Gibt es was du vielleicht ja auch schon seit Jahren für dich zelebrierst, um auf das Jahr zurückzuschauen, um dich aufs neue Jahr einzustimmen? Oder wie handhabst du das?
Oh, da hast du mich jetzt eiskalt erwischt. Jetzt fängt mein Kopf an nachzudenken. Habe ich ein wiederkehrendes Ritual? Also von ganz früher her war mein Ritual am Heiligabend natürlich, als es noch einen Weihnachtsbaum gab, ohne dass das jetzt wieder durch Herrn Merz nochmal neu aktiviert wurde, dass zum Weihnachtsfest in Deutschland der Weihnachtsbaum gehört. Da ist mir es wieder aufgefallen, Mensch. Leitkultur war jetzt so ein Wort. Also ich habe früher mit meinem Großvater immer den Weihnachtsbaum geschmückt. Das war lange Zeit ein Ritual, solange wie der am Leben war. Das habe ich gern gemacht, weil das alte gute Gefühle immer wieder neu Weihnachten aktiviert hat. Ansonsten war Heiligabend auch immer im Kreise der Restfamilie, muss ich bei mir sagen. Also die Überlebenden, das war ganz schön. Und ich selbst habe dann später eher auf Heiligabend immer. War ich viel in der Natur, egal was für Wetter draußen war. Ich habe dann immer sehr lange Spaziergänge gemacht in der Natur und halt ganz alleine auch. Das war für mich lange Zeit so ein Ritual. Und seit einigen Jahren, ja, nee. Ich habe eigentlich keins mehr, muss ich so feststellen.
Ja, also gerade weil du Weihnachtsbaum angesprochen hast, das war auch eine Sache, die ich mal für mich festgestellt habe, weil seitdem ich dann ja vor ja, einigen Jahren, ist ja demnächst auch ein ganzes Jahrzehnt, so richtig von zu Hause ausgezogen bin, hatte ich auch nie einen Weihnachtsbaum oder dergleichen und irgendwann habe ich hier festgestellt, ich bin jetzt nicht so dieser Kitsch-Typ, also Deko und dergleichen ist bei uns zu Hause eher überschaubar, aber ich habe mir gedacht, gerade solche Rituale oder Festlichkeiten, ne, egal ob es Ostern ist, ob es Weihnachten ist, Erntedankfest oder was es ja so alles gibt, das strukturiert ja schon das Jahr und es hilft ja auch letztendlich, sich in der Zeit zu orientieren, weswegen ich dann, ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr, ich weiß es gar nicht mehr, zu meiner Frau gesagt hat, ich möchte einen Weihnachtsbaum. Ja, ich meine, ich hatte jetzt dann wenig Lust, den aufzubauen und dergleichen. Aber ich habe gesagt, ich möchte einen Weihnachtsbaum, der einfach dann hier steht und uns auch signalisiert, okay, es ist jetzt eine andere Zeit. Wir haben jetzt eine Phase des Jahres erreicht, die eben auch einen Übergang und dergleichen symbolisiert. Wir haben das dann ausgehandelt, dass wir jetzt einen Kainachtsbaum haben. Das ist letztendlich ein Holzstamm, den du hast. Und dann kriegst du jedes Jahr Zweige und musst halt den Weihnachtsbaum dir selber zusammenbauen. Das ist auch nochmal quasi so die IKEA-Variante von Weihnachtsbäumen und nicht ganz so einfach, wie das im ersten Moment vielleicht aussieht, aber das gelingt gut und ich finde, das gibt dann, wie du sagst, auch so einen rückbeziehenden Charakter und hat einfach so was Bekanntes. Also auch da ja letztendlich durch dieses Ritual ja die Verbindung an frühere Zeiten, vielleicht auch so an eine gewisse Regelmäßigkeit, die sich für uns Menschen einfach bewährt hat. Einfach zu sagen, hier steht jetzt ein Weihnachtsbaum und ich habe jetzt hier eine Zugehörigkeit zu was Größerem, zu einem Kulturkreis oder dergleichen. Also ich finde es ganz angenehm, dass wir jetzt einen Weihnachtsbaum hier bei uns stehen haben.
Absolut nachempfindbar. Bei mir im Haus wohnt ein langjähriger Freund, der hat ja eine Mietwohnung bei mir im Haus und der feiert seit über 20 Jahren jetzt. Da war seine Scheidung und seine beiden Kinder haben immer Heiligabend bei seiner geschiedenen Frau verbracht. Und dieses Jahr sind die nach über 20 Jahren das erste Mal hier und er kam vor ein paar Tagen an und fragte, ob ich einen Weihnachtsbaumständer hätte und ob ich ihm helfen könne, den Weihnachtsbaum in diesen Ständer einzustellen, damit er den dann schmücken kann. Und da habe ich auch kurzzeitig nochmal überlegt, in Form einer halt Rückbesinnung, wie wichtig das in meiner Herkunftsfamilie war, insbesondere bei den einen Großeltern, schon lange Zeit vorher. Jetzt muss ich mich offenbaren, Weihnachtsbäume, potenzielle Weihnachtsbäume im Wald ausgesucht zu haben. Also mein Großvater war eher die Variante, wir holen uns den so aus dem Wald und haben den markiert, auch damals noch, weil ja vielleicht Weihnachten entsprechender Schneefall ist und dann finden wir den nicht wieder. Und dann hatte er eine besondere Art, die Weihnachtsbäume, falls sie denn voll mit Schnee sind, zu markieren. Und dazu mussten wir natürlich oft umherstreifen und erstmal Schonungen suchen sozusagen. Und wie wir den dann zusammen holen mussten, wie er den am Anfang noch immer selbst nach Hause geschleppt hat und getragen hat, das waren teilweise immer recht große Bäume. Und wie das dann irgendwann auf mich halt überging, ja, da habe ich auch gedacht, ob ich mal wieder einen Weihnachtsbaum aufstelle, zumal ich den ganzen Weihnachtsschmuck aus der Familie habe. Aber der steht seit vielen Jahren ungebraucht oben auf dem Speicher, von daher.
Okay, das heißt, demnächst zückst du dann die Axt oder Säge, streifst durch die Natur und schaust einfach, welcher Baum dir gefällt, in Anlehnung an alte Zeiten.
Das weiß ich nicht, ob ich das noch mache. Das Risiko ist heute ungemein höher.
Ja. Ja, aber ich
Ich,
dachte auch,
ja.
weil das klingt ja auch wirklich so nach, also es lässt sich jetzt natürlich sagen, es war irgendwie wie unrechtens. Und zeitgleich dachte ich mir vielleicht, gut, es gibt ja mittlerweile ja, glaube ich, sogar ausgewiesene Gebiete, wo du selber schlagen kannst. Das wäre dann ja, glaube ich,
Naja.
so die Vereinigung von Zugehörigkeit. Du begehst keine Straftat oder dergleichen und zeitgleich hast du immer noch diese Selbstbestimmtheit, deinen Baum auszusuchen und ihn selber zu schlagen. Das wäre, glaube ich, die balancierte Variante davon. Aber es hat auf jeden Fall ja was sehr auch Gemeinschaftliches, da einfach einen Baum
Ja.
auszusuchen, sich dafür mehr Zeit zu nehmen, anstatt jetzt in die Nähe von einem Weihnachtsmarkt zu rennen und dort einen der erstbesten ausgestellten, ich nenne es mal Konsumbäume, zu kaufen. Da hat das ja tatsächlich auch was, ein verbindendes Element, das über dieses Aussuchen auf dem Markt entsprechend hinausgeht. Also es finde ich einfach ein sehr schönes Bild und eine sehr schöne Geschichte, die du da geteilt hast. Vielen Dank dafür.
Ja, bitte. Ja, ich merke auch und ich habe dann gleichzeitig bei der Gelegenheit für meine anderen Großeltern mütterlicherseits auch dann sehr verantwortungsvoll die Suche auch für einen Weihnachtsbaum für die mit eingeschlossen und habe dann da auch den Weihnachtsbaum für die besorgt und das war dann sozusagen mein Geschenk auch in Form von, was wir vorhin hatten, Zugehörigkeit und Verbindung auch zu denen. Das war lange Jahre. Um die Weihnachtszeit, glaube ich, ein sehr wichtiges Ritual. So. Und natürlich auch dann etwas Lob und Anerkennung, was dann abfiel. Den Weihnachtsbaum hat uns Klaus Dieter besorgt.
Ja.
Ist das nicht ein schöner Baum? Ja. Und egal, ob der Baum schön war oder nicht, aber.
Ja, das erinnert mich fast ein bisschen dran, so an Geschenkideen für Frauen. Es ist natürlich jetzt wieder sehr plakativ und sehr überzeichnet und es ist auch mehr ein Gedankenspiel als die Realität. Aber uns Männern wird ja mitunter Ungelenkheit in vielen Beziehungs- und romantischen Themen nachgesagt, sodass sich ja
Ja.
manchmal, ne, früher in jüngeren Jahren Mädchen, heute dann Frauen auch über so selbstgebasteltes freuen, wo ich mir dachte, eigentlich kannst du
Ja.
nur irgendein Bild mal so ein Strichmännchen und sagen, schau mal, habe ich selbst gemacht, also so mit 3 Minuten Aufwand und dann, ne, kriegst du auch so die Resonanz wie beim Weihnachtsbaum, schau mal, das hat mein Mann gemalt, ein Strichmännchen ist zwar jetzt eigentlich überhaupt nicht darstellungs- oder zeigungswürdig, aber mein Mann hat hier ein Strichmännchen für mich gemalt. Beziehungsweise gab es mal mit einem früheren Freund so die Überlegung, einfach zu sagen, ich gehe auf den Weihnachtsmarkt, wo du ja so Kissen besticken kannst, ne, mit irgendwie Namen und dergleichen, dass du einfach dorthin gehst, einen Zehner auf den Tisch legst, dass dein Kissen bestickt wird, kostet heute vielleicht auch einen Zwanziger, und dann quasi zu deiner Partnerin gehst und sagst, schau mal hier, das habe ich extra für dich gestickt, so im Sinne von, ne, ich habe mir da extra in die Finger gepiekst und die Mühe gemacht und dabei hast du es für 20 Euro auf dem Weihnachtsmarkt gekauft. Das waren zumindest immer so Gedankengänge, die mich in meiner Jugend sehr amüsiert haben, auch wenn ich das natürlich praktisch nie umsetzen würde oder auch nie umgesetzt habe, aber es war auf jeden Fall immer ein sehr amüsanter Gedanke, da einfach diese Mechanik
Das
irgendwie
könnte nat
auszunutzen.
ja, das könnte natürlich ein gutes Argument sein. Ich frage mich immer, ich war jetzt gerade 2 Tage in Mannheim bei meinen Musterbrecherpartnern. Wir hatten da jetzt Montag und Dienstag noch 2 Tage Arbeitssitzung und der Ort unserer Zusammenkunft war ganz nah an einem Weihnachtsmarkt in der Mannheimer Innenstadt. Und dann haben wir den natürlich auch besucht und ich stellte fest, wie viele Verkaufsbuden es dort gibt mit selbst gebastelten Sachen. Und da fällt mir gerade ein, dass ich dachte, das könnte ein Grund sein, warum viele Leute da was kaufen, weil dann können sie sagen, guck mal, das habe ich in langjähriger Vorarbeit selbst für dich gebastelt.
Ja, wobei, also das ist natürlich auch, also selbst gebastelt, das hat ja einen Wert, aber ich glaube auch tatsächlich, ein individuelles Geschenk auszusuchen, das von anderen gestaltet und geschaffen wurde. Ich glaube, das ist ja auch am Ende des Tages eine Kunst, und das zeugt ja auch eine besondere, also aus meiner Sicht eine besondere Form der Auseinandersetzung, weil das eine ist halt, ich kaufe so ein Retortenwarenstück, ne, aus dem Geschäft, ganz einfach, wo alles gleich aussieht, und das andere ist, ich setze mich schon gezielt mit auseinander. Also kleiner Funfact an der Stelle, meine Frau wünscht sich dieses Jahr einen Turnbeutel, wo sie dann ihre Sachen fürs Impro-Theater und sowas reinpacken kann. Und es gibt ja auch im Internet so Plattformen für selbstgebastelte Sachen, wo ich auch geschaut habe. Und ich würde sagen, ich habe jetzt schon 30, 40 Sachen angeschaut, habe die ihr teilweise auch gezeigt und es war noch nichts dabei. Also es ist ja dann schon eine tiefergehende Auseinandersetzung, als zu sagen, ja okay, ich kaufe jetzt irgendwie den erstbesten Turnbeutel, viel Spaß damit. Und das ist vielleicht auch eine Herausforderung, dann ja aus diesen vielen Möglichkeiten heute ja auch auszuwählen und da das Passende zu finden.
Ja, genau. Genau. Absolut. Ja, also von daher einen schönen Gruß an all diejenigen, die noch hadern mit ihrer Entscheidung, das passende Geschenk für ihre Partner oder Partnerin zu finden.
Oder jetzt vielleicht, wenn Sie die Podcast-Folge holen und das ja wahrscheinlich nach Weihnachten ist, vielleicht auch die Frage, wie gehe ich mit den Geschenken um, die mir weniger gefallen haben? Bedanke ich mich trotzdem dafür oder sage ich dann, vielen Dank für die Geste, aber vielleicht können wir es ja irgendwie umtauschen oder anderweitig verwenden. Das ist ja dann auch immer nochmal ein Spannungsfeld. Was mache ich eigentlich mit Geschenken, die ich bekomme, aber die mir gar nicht persönlich zusagen?
Okay, gut. Das heißt, du hast den Anspruch, dass du Geschenke erhältst, die dir auch noch persönlich zusagen. Okay, das macht natürlich für die anderen das Geschenken noch mal schwieriger für dich, Robert.
Also, es ist mehr ein Wunsch als ein Anspruch, aber ich meine, ich habe auch den Anspruch, wenn ich ja Geschenke jetzt wirklich aus voller Überzeugung schenke, dass die auch gut ankommen und dass der Gegenüber sich auch verstanden und gesehen fühlt. Also das ist mein Anspruch an mich selbst und diesen, ich sag mal, zumindest diesen Wunsch habe ich natürlich auch umgekehrt. Wobei, wo du sagst, es ist wirklich schwierig, mir gute Geschenke zu machen. Also das ist auch nichts, was ich jetzt erwarte, dass Leute diesen Anspruch treffen. Die besten Geschenke mache ich mir selbst. Also da geht es mir, glaube ich, ähnlich wie dir beim Arbeiten, wo du sagst, da hast du deinen Raum zu gestalten. Das habe ich auch, wenn ich sage, okay, ich habe eine Vorstellung, wie irgendwas sein soll. Und diese Vorstellung kann eigentlich kaum ein anderer Mensch irgendwie erfassen oder nachvollziehen. Und deswegen freue ich mich über die Versuche und auch die gut getroffenen Geschenke, die es gibt, aber ich habe nicht den Anspruch, dass jeder da meinen Geschmack trifft, der mir was schenkt. Das wäre, glaube ich, dann fast eine unlösbare Aufgabe. Also da, ja, ja, schenke ich mir die Sachen im Zweifel selbst.
Das hört sich gut an, das werde ich auch machen. Das ist eine gute Idee.
Und das ist ja tatsächlich was, was wir Menschen ja häufig, also ich habe es zumindest erst lernen müssen, was wir uns gar nicht erlauben. Also es hat auch eine Weile gedauert, bis ich einfach mal selber für mich in den Blumenladen gegangen bin und gesagt habe, ich kaufe jetzt einfach mal einen Blumenstrauß nur für mich. Oder ich kaufe mit Ende 20, wo ich dann ganz gut Geld verdient habe, ich kaufe mir einfach mal Lego. Ja, mit 28 Jahren gehe ich ins Spielzeuggeschäft, kaufe mir Lego für 200 Euro, baue das zusammen. Dann stand es rum, dann habe ich es einer Arbeitskollegin geschenkt, die ein kleines Kind hatte. Da habe ich gesagt, hier, bei mir steht es nur rum, das Aufbauen und dergleichen war jetzt eigentlich das Wichtigste. Und damit es jetzt nicht einfach nur rumsteht und Staub fängt, kannst du es hier für deine Kinder haben. Die freuen sich drüber. Aber gerade so diese Sache des sich selbst Beschenkens, und da sind wir auch wieder beim Thema Bedürfnisse, das ist, glaube ich, das, was viele in unserem Kulturkreis irgendwie lernen dürfen, lernen müssen. Also ich muss es und muss es zumindest.
Okay, ja. Ja, das ist ja auch sich selbst beschenken, lernen wir ja auch, glaube ich. Und zwar, wie unsere Angehörigen oder wie wir das so erlebt haben. Ist das sozial akzeptabel oder heißt das, nein, Robert, Geschenke sind für andere da? Du darfst nicht immer nur an dich denken. Ich glaube, oder wenn man auch so eine defizitäre Haltung zu irgendwas ausgebildet hat, das, was du so sagst, war bei mir natürlich auch so. Bei mir war es so, dass ich unbedingt irgendetwas haben wollte. Das hatte ich in meinen Kopf gesetzt, irgendein Spielzeug oder irgendetwas. Und als ich dann später auch unabhängig war, auch finanziell unabhängig, das geht mir übrigens, glaube ich, ganz selten, manchmal immer noch so, dass mir manchmal die Freude darüber, dass ich jetzt selbst entscheiden kann, dass ich mir das erlauben kann, dass ich mir das schenken kann, auch wenn es halt rational Unsinn ist. So, ja, und aber was deine Geschichte nochmal schön zeigt, dass dir diese Lego-Bausteine für dich selbst ganz viel Freude gemacht haben. Du hast das erbaut oder halt zusammengebaut, diese Einzelteile, und hast dann Freude daran, das jemand weiterzuschenken. Und so könnte man das ja mit Geschenken auch sehen, dass das nicht nur so nur für einen und für alle Zeit ist, sondern dass wir ja auch viele Geschenke gucken könnten. Mir hat das Freude gemacht, aber die Zeit ist für mich vorbei. Gucke ich mal, wer kann es gebrauchen, um dann auch weiterhin Freude mit meinem Geschenk zu haben, was mir Freude bereitet hat. Das ist doch, finde ich, sehr schön.
Ja, und ich glaube, es betont ja auch diesen Aspekt der Lebendigkeit und des Wandels, ne, weil an sich bin ich ja jemand, der ja schon, ich bin ja an der Stelle zumindest bei allen Veränderungsimpulsen, die ich immer gerne setze, ein Bewahrer. Also wir hatten auch mal, ich weiß gar nicht, ob das auch zu Weihnachten war, bei meiner alten Firma, wo ich gearbeitet hatte, Verbandskästen, die abgelaufen waren, und dann hieß es, ne, wer Verbandskästen mitnehmen will, kann die mitnehmen. Und dann stand ich im Verwaltungsbüro und habe gesagt, gut, den nehme ich für mich mit, den nehme ich als Reserve mit, weil ich brauche ja auch einen, den ich verwende, und einen, den ich noch für schlechte Zeiten habe. Und dann habe ich ja noch Nachbarn bei mir im Haus, dann nehme ich nochmal zwei extra mit. Das heißt, ich bin dann dort mehr oder minder hortend mit vier Verbandskästen, die abgelaufen waren, rausspaziert, wo ich gleich den Ossi-Stempel bekommen habe, im Sinne von, ne, ihr Ossis, ihr hattet ja nichts, und deswegen, Robert, wenn es jetzt einmal was gibt, sammelst du einfach alles ein. Wobei es wäre ja auch zu schade gewesen, um es wegzuschmeißen, weil es ist ja vom jenseits vom Ablaufdatum noch gut gewesen. Aber das war tatsächlich eine Sache, die ich gelernt habe und immer auch noch lernen muss, Sachen halt einfach loszulassen, Sachen, die bisher gut waren, eben auch nochmal zu prüfen und zu fragen, gilt das für mich heute noch oder bin ich jetzt woanders, bin ich jetzt ein anderer Mensch, und wenn ja, was mache ich dann damit? Packe ich es in den Keller für den Fall, dass ich es nochmal haben oder brauchen könnte? Oder gebe ich es einfach von dann? Verbrenne ich vielleicht auch Sachen, gerade im Sinne des, ne, ritualisierten Verabschiedens? Schmeiße ich vielleicht auch Sachen ganz bewusst weg? Das sind ja Sachen, die zumindest ich immer noch als Herausforderung erlebe, gerade eben dann so diesen Kreislauf des Lebens, also nicht nur zu akzeptieren, sondern auch mitzugestalten. Und eben auch das Lego, was ich teuer für 200 € gekauft habe, und 200 € waren damals für mich sehr viel Geld, die halt einfach wegzugeben und zu sagen, okay, ich hatte das, was ich davon wollte, und jetzt lasse ich es entsprechend weitergeben, und es zahlt sich irgendwie an anderer Stelle aus, es bereitet jemand anderem Freude und mir tut es nicht weh. Ist ein Spannungsfeld, das ich zumindest immer noch erlebe.
Absolut. Von mir hättest du damals nicht den Ossi-Stempel erhalten und bekommen, sondern ich hätte dich als sehr aufmerksamen Wahrnehmer eingeschätzt, der damals schon wusste, wie brisant die Feiertage für viele Familien sind, die mit Sicherheit einen Erste-Hilfe-Koffer gebrauchen können.
Ja, das Witzige ist, der eine davon steht ja jetzt immer noch bei uns in der Wohnung jetzt hier, und wurde noch nie verwendet. Also das ist ja dann auch immer so die Frage, das hast du ja, glaube ich, beim letzten oder vorletzten Mal angesprochen, die Gratwanderung zwischen Effizienz und Robustheit. Also habe ich einfach nochmal Rückfallebenen. Ne, wenn jetzt plötzlich der Strom ausfällt, habe ich noch Möglichkeiten, dann hier mir Essen zuzubereiten mit einem kleinen Gaskocher, oder bin ich dann komplett aufgeworfen? Und auf der anderen Seite eben ja auch die Frage, okay, wie viel Sachen brauche ich eigentlich? Brauche ich alles in doppelter und dreifacher Ausführung? Muss alles quasi immer niegelnagelneu aussehen, oder darf es letztendlich auch Persönlichkeit und Charakter entwickeln? Ja, ich glaube, das ist letztendlich auch da wieder so ein Spannungsfeld und Austarierungsfeld. Also, was ich mit guter Gewissheit sagen kann, und ich sage es jetzt, ich glaube an der Stelle mehr für die Zuhörerinnen und Zuhörer als für mich, vielleicht auch ein bisschen für mich, ist, dass auf jeden Fall bei allem bewahrenden Anteil es zum Glück kein Messi-Haushalt ist, in dem ich mich befinde. Weil das ist ja dann quasi das im Extrem, dieser Bewahrer-Aspekt, dass einfach alles aufgehoben und gehortet wird und das dann ja zu einem richtigen Vermüllen führt. Soweit ist es zum Glück nicht.
Na Gott sei Dank. Also muss ich nicht irgendeinen halt Sozialdienst in Auftrag geben, bei euch mal zu Hause vorbeizuschauen. Gut.
Nee, nee. Das würdest du dann sehen. Ich meine, wir haben ja immer hier nebenbei die Kamera und du siehst, da hinter mir ist noch Luft im Raum. Von dem her, ich glaube, wenn's bis an die Decke kommt, dann gern. Aber bis dahin brauchst du dir da, glaube ich, keine
Ja.
Sorgen machen.
Ich würde aber gern noch mal die Rückbesinnung auf die Zeit machen. Weil die Zeit zwischen den Jahren, wie es so schön heißt, heißt ja auch, da scheint irgendwie eine andere Zeit zu sein, wo die Zeit anders abläuft, wo die Zeit mit anderen Dingen gefüllt wird, wo die Zeit andere Bedeutung hat, sozusagen, wo sie vielleicht langsamer läuft oder in manchen Dingen schneller läuft, wie auch immer. Auf jeden Fall zwischen den Zeitläuften. Das fand ich immer spannend, die Formulierung, die auch bei uns zu Hause verwendet wurde. Und auch sonst hörte man das immer, was machst du zwischen den Jahren? Das heißt, ich habe dann wirklich als Kind schon immer gehört, wenn die Zeit stillsteht. Weil für mich war mein Vater, der sonst viel unterwegs war, arbeitsmäßig, war dann halt zu Hause. Und man saß länger oder zusammen. Es wurde eine Kerze oder der Adventskranz angezündet und man hatte Zeit, auf die Dunkelheit zu warten gemeinsam. Das fand ich immer, immer sehr schön. Das gehört für mich auch in diese Zeit zwischen den Jahren, weil da merkte ich, dass da eine andere Ruhe einzog. Ich will jetzt nicht gleich von Besinnung sprechen, aber es war einfach ein wohliges und behagliches Gefühl, dass alle, die für einen irgendwie eine emotionale Wichtigkeit hatten und Bedeutung hatten, saßen irgendwie zusammen. Und bei uns war es durchaus überwiegend friedlich.
Ja, es gibt ja
Also.
auch, genau, es gibt ja die Bezeichnung, glaube ich, auch Rauhnächte. Ich bin da jetzt kein Experte in dieser, ich sag mal ja auch dann mitunter spirituell konnotierten Auseinandersetzung, aber da gibt es ja auch solche, ich nenne es jetzt mal Retreats, Neudeutsch, wo du dich dann ja auch zwischen den Jahren und im neuen Jahr auch einschließt, in Anführungszeichen. Und einfach dann guckst, wie komme ich eigentlich zur Ruhe? Weil wir haben natürlich mit diesen ganzen medialen Inputs, die es ja heute gibt, auch dann die große Versuchung, gerade eben ja diese Ruhephase auch mit Inhalt zu füllen. Ja, also wie an allen anderen Tagen auch. Ja, jetzt kann ich mal ordentlich Netflix gucken, was ich sonst vielleicht nicht kann. Oder ich kann jetzt mit allen Leuten telefonieren, links und rechts um mich herum. Und ich habe tatsächlich mir jetzt vorgenommen, also es ist eine Absicht, kein Vorsatz, aber zumindest eine Tendenz und Absicht, im nächsten Jahr einfach auch zu schauen, wie kann ich mein Weihnachten ganz bewusst für mich gestalten und gegebenenfalls auch dort in so einen Rückzugsraum hineintreten oder vielleicht auch einen veranstalten, um einfach wirklich diese Ruhezeit auch entsprechend zu würdigen. Weil häufig geht es mir so, ne, es ist Weihnachten, ja gut, ich habe ein paar Tage frei, was mache ich denn jetzt da? Und das ist dann eher so Urlaub wie sonst auch und zumindest mir ist bisher noch nicht gelungen, diese besondere Zeit tatsächlich auch in der Form zu würdigen. Und das ist jetzt eine meiner, ja, Vorsätze, ich bin kein Freund von Vorsätzen, aber meiner Absichtserklärung fürs nächste Jahr, das dann entsprechend bewusster zu gestalten und auch jetzt die Übergänge oder die Tage zwischen den Jahren gezielter und bewusster zu nutzen für Fragen in Bezug auf das abgelaufene Jahr und in Bezug auf das kommende Jahr.
Ja, ich habe auch aufgehört, mir Vorsätze zu geben, weil ich mir einfach das Gefühl des Scheiterns ersparen möchte.
Musst du einfach Impro-Theater dazu packen, dann ist es gut, wenn du scheiterst. Da kannst du dich immer freuen, wenn du sagst, ich habe wieder einen Vorsatz nicht geschafft. Ich denke mir mittlerweile auch, entweder mache ich mir einen Vorsatz, dann kann ich es aber auch gleich sein lassen oder ich gehe es halt gleich an und wenn ich es gleich angehe, ne, also warum auf das neue Jahr warten und sagen, so ab 1.1.2024 tue ich dies oder das oder jenes. Es ist ja komplett, in meinen Augen komplett willkürlich und deswegen entweder mache ich es gleich oder ich sage, okay, eigentlich will ich auch nur so tun, als ob, dann lasse ich es.
Genau. Das ist dann irgendwie so eine Art Selbstbeschiss, Selbstbetrug, wie es früher innerlich dann, ab morgen fange ich an abzunehmen, ab morgen trinke ich keinen Alkohol mehr,
Ja.
ab morgen esse ich kein Fleisch mehr. Das sind alles so Sachen. Und dann ist es immer ab morgen, ach morgen.
Naja.
Und dann hat man es immer vor sich. Entweder fange ich gleich an, dann höre ich jetzt zur Sekunde schon gleich damit auf und verändere was. Und das ist ja dann immer wieder eine spannende Erfahrung. Wenn man sich gleich entscheidet und macht es das erste Mal, dann wird die Wahrscheinlichkeit umso größer, dass du es bei der nächsten Mahlzeit auch machst. Weil du dir dann, wenn du dich entschieden hast, nicht selbst untreu werden willst oder sowas. Das ist, finde ich, eine sehr spannende Energie, als wenn man sich selbst sowas konstruiert. Ach, du kannst ja jederzeit damit aufhören. Du
Ja.
kannst ja jederzeit aufhören, bei der Bahn zu arbeiten.
Ich spüre einen leichten Finger in der Wunde. Nicht, dass ich aufhören wollen würde, aber es ist ja durchaus eine Frage, die im Laufe des Jahres ja durch meinen Kopf gegeistert ist und die ich ja für mich mit einem Tag für mich in der Woche und 4 Tage Angestelltenverhältnis geklärt habe. Ja, und ich glaube,
Ja.
ich. Also theoretisch kann ich das ja auch. Ich glaube, es ist immer auch die Frage, und da zielt es auch ein bisschen drauf ab, ne, was möchte ich eigentlich? Und ich glaube, diese Vorsätze sind ja am Ende des Tages auch so ein bisschen ein Zeichen für, also innere Konflikte. Ne, also weil wenn es mir gar nicht wichtig wäre, dann würde ich ja gar nicht auf die Idee kommen, mir einen Vorsatz zu machen, weil dann kann ich es mir ja komplett sparen. Aber es scheint ja irgendwie eine Relevanz zu haben und es scheint ja zumindest irgendeine Ambivalenz mitzuschwingen, dass ich sage, ne, ich müsste jetzt vielleicht weniger Fleisch essen, damit die ganzen Vegetarier und Veganer mich nicht für einen schlechten Menschen halten. Oder ich müsste ja dies oder das oder jenes tun. Also es scheint ja zumindest irgendwie, vermutlich auch wieder das Spannungsfeld zwischen Autonomie und Beziehung irgendwie da mitzuschwingen.
Ja, das war natürlich von mir eine liebevolle Provokation eben mit der Bahn, weil ich bin jetzt nach Mannheim mit der Bahn gefahren und kriegte durchaus da ein Gespräch mit. Wie gesagt, man kann das ja häufig nicht vermeiden, an Informationen anderer Menschen teilweise intimster Art teilzunehmen, die dann laut in ihr Smartphone sprechen oder Angestellte der Bahn, die irgendwie im Durchgang zusammenstehen und sich über die Bahnpolitik austauschen und unterhalten. Und also es ist ja ein Ort des Umschlagplatzes an, ja, an nicht gewollt hörender Information sozusagen, würde ich das mal bezeichnen. Und da wurde natürlich diskutiert auch über die Bahnboni des Vorstandes, was durch die Medien jetzt, und das hatte ich gerade so im Kopf, und weil ich dachte, das hat bestimmt vielleicht sogar noch mehr Einfluss auf die Bahnbeschäftigten, wie das vielleicht intern diskutiert wird, als wie das von Außenstehenden dort diskutiert wird. Bei der Unpünktlichkeit der Bahn auch noch Boni ausschütten. Aber ich glaube, intern rührt das vielleicht noch mal was anderes an, weil ja, glaube ich, sowas wie Sinnhaftigkeit und alles solche Werte ja ganz hoch im Kurs sind und man kann ja nur noch ein Leben zufriedenstellend führen, scheinbar, wenn das auch immer nur Sinn macht, was man da so tut und überall wird gepredigt, wie findest du deine Sinnhaftigkeit in deinem Leben? Und ich bin erstmal froh, ja, wenn ich halbwegs über die Runden komme in meinem Leben, ob das jetzt immer Sinn macht, lasse ich mal dahingestellt, aber.
Ja, also ich höre raus einerseits so diese Anspruchsaufladung, ne? Wir alle müssten das bestmögliche Leben führen, wir alle müssten, ich weiß nicht was, super fit und sportlich und ich weiß nicht was sein, was mich auch wieder daran erinnert, an dieses Webinar, das ich gegeben habe, weil ich glaube, ich habe mal gelesen, dass wenn wir Menschen alles tun würden, was gesundheitsförderlich wäre, dann wären wir, glaube ich, irgendwie 30 Stunden am Tag beschäftigt, nur mit gesundheitsförderlichen Maßnahmen. Und also mein Tag hat 24 Stunden und da kriege ich nicht alles unter. Und es ist dann eben auch da die Frage, am Ende des Tages, wie möchte ich leben? Wofür möchte ich meine Zeit aufwenden? Möchte ich mich auch mit dieser Sinndiskussion beschäftigen? Was ich nochmal spannend fand, war bei einem Vortrag von Professor Schermuli, der sich ja mit dem Thema New Work beschäftigt, der auch sagt, dass Sinn im klassischen Sinne gar nichts mit diesem Purpose zu tun hat, wo ich persönlich auch immer dieses Schaudern kriege, ne, was ist jetzt mein Daseinszweck, was ist mein Purpose, jedes Unternehmen braucht einen Purpose, sondern dass Sinn vor allem auf das Thema Sinnlichkeit abspielt, um Sachen mit den Sinn zu erfahren. Und das ist ja auch etwas, was unserem Beruf, ich sag mal auch eher, was eher im Hintergrund steht, weil wenn wir ja Menschen beraten oder Menschen begleiten, dann kriegen wir ja mitunter, also schon Sinneswahrnehmung, aber wir kriegen natürlich dann jetzt, also selten, ich hole mir das mittlerweile aktiv ein, eine Rückmeldung, habe ich das jetzt gut gemacht oder nicht, war das jetzt hilfreich für mein Gegenüber oder nicht. Ich bin da mittlerweile immer so, dass ich sage, ich kann es nicht richtig abschätzen, manchmal habe ich eine Idee, manchmal aber auch nicht. Und als ich den Weihnachtsbaum hier aufgebaut habe, das war einfach was sehr Sinnliches, die Zweige in die Hände zu nehmen, die zuzuschneiden, die dort entsprechend an diesem künstlichen Holzast zu drapieren. Und wo ich mir gedacht habe, da kriege ich einfach direktes Feedback. Ich sehe, ne, sieht der Baum scheiße aus oder nicht, hält der Zweig oder nicht. Also gerade dieser Aspekt der Sinnlichkeit ist, glaube ich, gerade in dieser ganzen Sinndiskussion nochmal deutlich wichtiger als irgendeinen, weiß ich nicht, Konstrukt des Selbstwerterhalts und der Selbstwerterhöhung, was natürlich auch relevant ist. Aber ich glaube, viele Menschen, die jetzt, ich sag mal, in praktischen Berufen arbeiten, stellen sich diese ganze Purpose-Frage nicht, weil die sagen, ich baue hier einen Tisch und wenn der Tisch, wenn der gut gebaut ist, können Leute Sachen draufstellen, da ergibt sich der Sinn von alleine und ich glaube, es ist fast eine akademische Diskussion, dort dieses Purpose- und Sinnthema so ins Leben zu bringen.
Ja, absolut. Zumal, wie gesagt, man kann ja immer wieder, ich freue mich auch manchmal so über irgendwelche Hinweise, die ich von anderen höre und erhalte oder die sie so allgemein aussprechen, wo ich denke, ach ja, da kannst du auch mal hingucken und kannst das für dich nochmal überprüfen, ob dir das hilft. Was ja immer schnell passiert, ist ja so, dass so eine Armada oder so eine Industrie von Sinnstiftern dann plötzlich wieder auftritt. In den neuen Medien, wie es immer noch heißt, oder wo auch immer, im Freundeskreis, Bekanntenkreis, man findet immer jemanden, der dann halt das Sinnthema nach vorne treibt und möchte anderen helfen und bekehren, ihren Sinn zu finden und so weiter. Das löst bei mir natürlich relativ viel Widerstand und Abwehr aus. Und jetzt in meiner Branche findet man dann, naja, unabhängig vom Sinn immer wieder Menschen, die glauben, sie müssen anderen zu irgendwas verbringen, helfen, bekehren, unterstützen. Und ja, die Frage ist immer, was haben wir denn selbst für eine Brille auf und wie nehmen wir die anderen wahr? Das heißt, wenn ich glaube, dass es für mich wichtig ist, dass ich gebraucht werde, indem ich ein Sinnstifter wäre, dann sehe ich natürlich überall nur Menschen, denen der Sinn fehlt. Und das ist so eine defizitäre Sichtweise, die man dann aufsetzt. Also das löst eher bei mir genau den umgekehrten Aspekt aus.
Ja, das.
Ja.
Da gibt es ein Buch. Ich fand den Buchtitel besser als den Inhalt. Aber ich habe es wegen des Titels gekauft. Bitte nicht helfen, es ist so schon schwer genug.
Genau.
Und
Ja.
das war auch tatsächlich einer der Sätze, die ich bei einem Selbsterfahrungsseminar halt letztens gesagt habe, weil eben, wie du ja sagst, viele Leute immer schnell beim anderen sind und sagen, ne, oder weint jetzt jemand, da muss ich jetzt sofort hin und trösten. Und dass es aber keine bewusste und auch geprüfte Entscheidung ist im Sinne von, braucht und will der andere das jetzt eigentlich? Oder ist das jetzt mein Anteil, weil ich es nicht aushalten kann, dass dort jetzt jemand gerade sitzt und weint? Wo ich immer sage, also die besten Erfahrungen, die ich hatte, und dann kommen wir ein bisschen zurück wieder zu diesem, ne, für sich alleine auch sein, waren einfach Momente, wo ich für mich war und ich hatte auch schon Selbsterfahrungsworkshops, wo ich voller Wut aufgeladen war oder wo ich auch geheult habe und es hätte mich massiv gestört, wenn da jemand gekommen wäre und in meinen Prozess eingegriffen hätte und gesagt hätte, so Robert, ich muss dich jetzt trösten, weil du gerade weinst, wo ich mir denke, lass mich bitte weinen, es ist gerade großartig, dass ich weine. Also das ist, ja, an vielen Stellen einfach immer so die Frage, ne, weiß ich es wirklich besser für den anderen oder kann ich vielleicht einfach ein adäquater Wegbegleiter sein mit auch einem gewissen Abstand und einfach gucken, was der andere jetzt eigentlich braucht und was vielleicht auch nicht. Und manchmal ist es ja ganz überraschend.
Ja, absolut. Das insbesondere von Personen auch, die besonders predigen, dass man andere nicht zum Objekt seiner eigenen Bewertung und Interessen machen soll. Und dann musste ich in einer selbsterlebten Geschichte in einem sozialen System miterleben, wie genau das praktiziert wird. Also das hat mich dann auch noch mal daran erinnert, was diese halt Sozial- und Werteprägung und Sinnprediger alles so von sich geben, dass es dann wirklich nur ein Stück weit auch wieder, wie soll ich sagen, Machterhalt ist, also halt für sich zu sorgen, also dass sie was anderes sagen als das, was sie dann machen. Das hat mich dann nochmal überrascht, wo dann jemand ganz klar zum Opfer gemacht wurde und der braucht jetzt hier meine volle Solidarität und Unterstützung, wo ich dann gedacht habe, na, so einseitig sollte man soziale Konflikte hier vielleicht nicht angehen, dass man einseitige Erklärungen abgibt, wer ist Opfer und wer ist Täter. Und natürlich braucht das Opfer dann die ganze Zuwendung und Unterstützung. Und wo dann auch wieder gar nicht gemerkt wird über den sozialen Einfluss von sogenannten Opfern oder wie wir früher untersucht haben in den systemischen Modellen in Familien, dass die Symptomträger oder die Kranken, wie immer man die definiert, auf die anderen ja ganz viel Einfluss haben und die anderen quasi in eine Mordsanpassungsleistung zwingen dann und dann selbst sehr viel bestimmen über verschiedene Sachen. Also dass das da, obwohl das dauernd beschrieben wird und erklärt wird von dieser Person, genau das Gegenteil praktiziert wurde, das fand ich nochmal spannend.
Ja, ist ja, oder klingt ja klassisch nach dem Drama-Dreieck, ne, mit Täter, Opfer und Retter, wo es dann ja auch mitunter munter hergeht, die Rollen zu verteilen und wo dann ja, glaube ich, die einzige Lösung ist, das Spiel halt nicht mitzuspielen. Aber dann wird es ja auch interessant, ob in dem Moment, wo du oder ich sagen, ja, wir spielen das Spiel nicht mit, ist, glaube ich, eine Frage von wegen wie ich das tue, dann ja auch ganz schnell irgendwie eine Täterrolle einem selber zugeschoben wird, weil es gibt ja auch manche Leute, die fühlen sich auch wohl in diesem Spiel. Es schafft ja auch Sicherheit, dort letztendlich die Rollen klar verteilt zu haben. Die Spielregeln sind bekannt und es ist natürlich keine Unsicherheit, wenn ich dann eigentlich sagen müsste, okay, wir müssen mal gucken, wie wollen wir hier eigentlich die Sachen miteinander gestalten? Welche Rolle möchte ich übernehmen? Welche Rolle möchte ich, dass du übernimmst? Aushandlungsprozesse anzugehen, auszuhalten, Konflikte einzugehen, das ist natürlich alles nicht notwendig, wenn ich mich klassisch im Drama-Dreieck bewege und einfach nach, ich sag mal, sehr reduzierten Rollen miteinander agiere.
Absolut. Ja, du hast ja nochmal Weihnachten so angesprochen und Übergangssituation. Mir ist gerade vorhin beim Zuhören eine Geschichte eingefallen, die ich gerade vor kurzem erlebt habe und die auch noch sehr wirkt in mir. Die würde ich gerne vielleicht nochmal so auch zum Abschluss kurz erzählen. Vielleicht erzähle ich sie jetzt wirklich rein egoistisch in mir, aber ich hoffe trotzdem, dass andere sich eingeladen fühlen, vielleicht auch nochmal zu gucken. Ich hatte so offiziell 4 Patenonkel, wovon 3 nicht mehr da sind sozusagen. Halt 2 sind verstorben und der eine, der hat seit vielen Jahren keine Beziehung mehr zu mir oder halt keinen Kontakt oder halt ich zu ihm, je nachdem. Und einer, der eher ganz entfernt nur verwandt war, so ein Angeheirateter sozusagen entfernt, der wohnt unweit von mir und seine Frau ist die Cousine meiner Mutter. Und jetzt, also so für mich eine Person, die relativ nah noch ist, wenn ich nochmal in Verbindung mit meiner sehr früh verstorbenen Mutter kommen will, dann konnte die mir immer irgendwas erzählen über die, ja, also so, dass ich da durchaus. Und dieser Patenonkel, ich hatte so Mitte der 90er Jahre, musste ich mal ins Krankenhaus und hatte irgendwie eine OP, überhaupt nichts Lebensbedrohliches und ich hatte mit dem überhaupt keinen Kontakt und dann lag ich da ein paar Tage ziemlich verbeult im Krankenhaus, konnte nichts machen und mit einmal erschien der da und brachte mir Weintrau mit, also brachte irgendwas mit, wovon er meinte, dass das halt für mich eine gute Unterstützung ist und ich mich freuen würde. Und am meisten gefreut habe ich mich damals, dass der einfach kam, also dass da jemand an mich gedacht hat, egal was der mitgebracht hat. So. Und das hat mich damals sehr emotional berührt und ja, hatte von daher in mir immer zu dem irgendwie, also nicht nur aus dem einen Grund, aber sonst auch so was Positives, weil der mich immer irgendwie, egal was ich gemacht habe, auf jeden Fall nicht in die Pfanne gehauen hat familiär, sondern er hat immer sich entweder rausgehalten oder hat gesagt, guckt hin, was der Junge für Gründe hat, sich so zu verhalten. Ja, also der ist dann auch nicht aktiv in Konflikt gegangen, aber er hatte, also das war, ist bei mir unheimlich positiv angekommen, die Haltung damals. Mhm. Und jetzt seit einiger Zeit, die sind natürlich älter geworden, erst Mitte 80, die Frau ist noch 2 Jahre älter, die ist jetzt seit längerer Zeit inkontinent und wird aggressiv, Demenz kommt dazu, also sie ist eigentlich Pflegefall und will sich von keinem, also schämt sich alles dafür ihre Phänomene körperlicher Art, was ihr alles so passiert, dass sie nicht mehr so kann und einnässt und sowas alles und möchte nicht in die Pflege und lässt sich jetzt seit längerer Zeit von meinem Patenonkel da versorgen und pflegen. Der kann seit langer Zeit nachts nicht durchschlafen, weil er da Windeln wechseln muss und so weiter. Und dann bin ich neulich mal vorbeigefahren und dann schilderte er mir sein Leid und dann liefen in meinem Kopf alle möglichen Lösungsvorschläge ab. Also, was soll werden? Ich bin bald fertig. Ich schlafe seit längerer Zeit nicht mehr durch. Ich gehe selbst am Stock und das muss sie doch auch sehen. Also er setzte immer noch auf Einsicht bei seiner Frau, dass sie doch vielleicht in die Pflege geht oder dass jemand nach Hause kommt und ihm die Arbeit abnimmt und so weiter und so weiter. Er muss dann halt auch zu Hause bleiben, er darf sich da nicht entfernen, dann wird sie ganz aggressiv und kriegt Angstzustände. Also ganz furchtbar für mich und ich, mein Herz ging auf, für meinen Patenonkel irgendwie sorgen zu wollen. Und dann fiel mir aber wieder ein, alles, was ich jetzt an Lösungen im Kopf habe, hat er bestimmt auch schon, nicht nur selbst im Kopf, sondern haben ihm andere auch schon gesagt. Ja, so. Und dann habe ich gedacht, erspare ich mir das und es ist mir schwer gefallen innerlich. Und habe zu ihm gesagt, so halt in der Art, okay, wenn du glaubst, dass ich dir irgendwie helfen kann, melde dich bei mir, dann tue ich das. Und ansonsten musst du das scheinbar so lange machen, bis es nicht mehr geht. Ich bewundere deine Loyalität und Liebe zu deiner Frau, dass du das alles, also dass du dich opferst im Prinzip für sie. Ja, das hat er mir sehr nachdrücklich irgendwie zum Ausdruck gebracht. Und als ich jetzt in Mannheim war, da rief er plötzlich morgens an und wollte mit mir sprechen und ja, und hat mir dann erzählt, dass jetzt plötzlich er auch mit mir sprechen könnte und wenn ich doch nochmal vorbeikommen wolle, dann müssten wir das auch nicht absprechen, weil das immer Ärger gab, wenn ich kam, aus unterschiedlichen Gründen sozusagen und dass er jetzt irgendwie eine Lösung gefunden hat, dass sie jetzt einen Beutel hat, wie er das nannte, und kann nachts durchschlafen und dass da ein Arzt da war und dass es Medikamente gibt, dass sie nicht mehr so aggressiv ist, also dass das Leben für ihn leichter geworden ist. Und ja, dann habe ich zu ihm gesagt, also ich weiß, dass er irgendwie viele Wünsche natürlich erfüllt bekommen hat oder sich selbst erfüllt hat in seinem langen Leben, habe ich gesagt, falls dir irgendetwas einfällt, was du von mir noch möchtest, was ich dir Gutes tun kann, dann sag es mir einfach, dann versuche ich das irgendwie umzusetzen. So. Und dann war er sehr emotional angerührt, ihm fiel erstmal gar nichts ein und habe ich gesagt, du musst das auch nicht gleich sagen, sondern du kannst mir das auch später sagen. Und ja, jetzt hat er mir sogar eine Nachricht geschickt, was mich sehr gefreut hat. Aber die Geschichte damals, das, ich weiß noch, wie mich das emotional angerührt hat, jemanden zu sehen, der sich in dem Falle für seine Frau komplett aufopfert und sein Leben eigentlich halt hergibt und selbst sowas im Kopf hat, es ändert sich nichts. Wenn sie das nicht möchte, muss ich das so weitermachen. Und gleichzeitig aber auch zu sehen, jetzt nicht von außen einzugreifen, und zu sagen, komm her, ich nehme das mal in die Hand, jetzt wird hier ein Pflegedienst installiert, jetzt passiert das, du musst mal durchschlafen, sondern wiederzufahren und zu sagen, okay, wenn es irgendwann gar nicht mehr geht und du musst ins Krankenhaus oder du bist krank, dann gibt es vielleicht erst die Veränderung. Mhm. Ja, aber das dann jeweils eben auch auszuhalten und das als Entscheidung zu würdigen auch wenn man von außen denkt, da tut sich jemand körperlich, gesundheitlich, psychisch, emotional keinen Gefallen, wenn er das weitermacht. Aber bewusst diese Haltung einzunehmen, ist mir extrem schwer gefallen und nicht, weil ich weiß genau, wenn ich gesagt hätte, mach das, sagt er, ja, das hat mir die schon gesagt und der hat mir das gesagt. Aber das geht ja eben nicht, Robert, weil das die, ich will jetzt den Namen nicht sagen, nicht möchte.
Ja.
Ja, also das ist nochmal Geschichte zu Weihnachten und das, was er sich von mir gewünscht hat, das hat mich auch sehr berührt. Da hat er mir selbst auch noch irgendwie positiv einen mitgegeben sozusagen und ich kann das kurz sagen, er hat gesagt, dann hat er so gesagt, das hat er mir vorher noch nie gesagt, er wollte mir mal sagen, was er an mir immer mochte. Und dann hat er gesagt, er mochte die Art, wie ich Geschichten erzählt habe damals in der Familie oder wenn er zuhören konnte. Und da hat er gesagt, er hätte hier ein Buch aus seiner Kinderzeit von seinen Eltern. Und er würde sich sehr freuen, wenn ich mal kommen würde, ja, vielleicht öfters, also hin und wieder mal kommen würde und würde ihm aus diesem Buch vorlesen. Und da habe ich gedacht, ja, das ist doch ein sehr schönes Geschenk und das ist mir dann gleichzeitig nochmal eingefallen. Weihnachten war für mich und für uns auch das Zeit, die Zeit von Geschichten erzählen, aber auch Geschichten vorlesen oder überhaupt lesen. Mhm. Weil die Zeit der Ruhe war, der Besinnung und der Kopf überhaupt frei war, diese Schriftzeichen mit Bedeutung aufzuladen, die man dann vor sich hat. Ja, das war mein bewegender emotionaler Abschluss, glaube ich, dieses Jahr innerhalb der Familie.
Ja, vielen Dank fürs Teilen. Und was ich rausgehört habe, ist, dass das Thema Anteilnahme häufig ja schon ausreicht und es auf der einen Seite so leicht ist und zeitgleich eben auch so herausfordernd, weil wir natürlich immer mit unseren eigenen Themen da drin sind. Aber dieses einfache Dasein ist das, was häufig ja schon zählt und was eigentlich das Wichtigste ist.
Ja. Das habe ich da auch noch mal gespürt und ich weiß aber noch, wie schwer mir das gefallen ist, wegzufahren und zu wissen, das ist so für mich rational das Beste, was ich machen kann, nicht einzugreifen, aber gleichzeitig das auszuhalten, was er da vielleicht auch weiter leidet. Aber ja,
was ja auch dann noch mal die emotionale Bedeutsamkeit und auch ja die, ne, die Verbindung letztendlich widerspiegelt und gerade deswegen macht es ja auch Sinn, bei Fragestellungen halt mit Profis zusammenzuarbeiten und das zu klären, weil die im besten Fall eine professionelle Distanz haben und eben nicht diese emotionale Involviertheit, sondern mein häufig rezitierter Satz, das Recht auf ein gescheitertes Leben ist unantastbar aus der fabelhaften Welt der Amelie. Und das geht natürlich einfacher, wenn ich einfach sage, okay, das ist jetzt ein Mensch, mit dem ich nicht so verbunden oder vielleicht auch verstrickt bin, als wenn ich das in meinem familiären Umfeld tue, wo ich vielleicht auch nochmal größere eigene Interessen habe oder eigene Bedürfnisse und dergleichen. Und dementsprechend ist, glaube ich, da auch professionelle Distanz eine der wichtigsten Aspekte, gerade wenn es darum geht, vielleicht ja auch mal unabhängig oder in Anführungszeichen neutral auf Veränderungsprozesse zu schauen.
Absolut. Das fand ich sehr schön, ein sehr schönes Abschlusszitat, nachdem wir zu Beginn jetzt, glaube ich, keine Zitate, zumindest das letzte Mal hatten. Dieses Mal zum Abschluss, das Recht auf ein gescheitertes Leben ist unantastbar. Das finde ich sehr schön, weil viele nehmen sich ja gerade auch für den Arbeitsbereich vor, nächstes Jahr muss das mehr werden und da muss ich mehr das und so weiter. Auch da würde ich dann gerne umformulieren für diese Menschen, das Recht auf eine gescheiterte Arbeitsbiografie ist unantastbar.
Ja. Und zeitgleich gibt es keine Pflicht, von dem her können wir schauen, was wir draus machen. Genau, dann haben wir jetzt, glaube ich, noch die Herausforderung eines guten Übergangs. Ich glaube, wir wünschen uns und auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern eine besinnliche Weihnachtszeit beziehungsweise einen guten Übergang ins neue Jahr. Und wenn das später angehört wird, dann entsprechend gute Veränderungsprozesse und auch vielleicht Prozesse des Beibehaltens im Jahr 2024.
Dem kann ich nichts hinzufügen, Robert, ein sehr gutes Schlusswort. Ich bedanke mich bei dir und bei allen anderen, die uns weiterhin zugehört haben im letzten Jahr und wünsche alles Gute.
Bis dahin.